SWR 2 Leben.
Brenne und sei dankbar. Für die meisten Kreativen eine prekäre Wahrheit. Keine angemessenen Honorare, also auch keine ausreichende Alterssicherung. Viele der Kunst- und Kulturschaffenden, die Deutschland einst bewegten, leben heute in Altersarmut. Detlef Behrensen hat einige von ihnen besucht und dabei erfahren, wie sie ihr Finale begehen.
Gott und leicht Fuß. Jetzt kommt der Refrain. It's cold on the shoulder. And we know we're getting older every little day.
Ob Gordon Lightfoot, Bette Midler oder Led Zeppelin, er hat sie alle noch. Tausende von Schallplatten, alles Rock, alles Roll, mitunter auch Techno oder Klassik. Säuberlich sortiert in Regalen, sogar im dunklen Flur seiner kleinen Berliner Plattenbauwohnung. Alles Vinyl aus vergangenen Jahrzehnten. Damit kennt er sich aus. Albrecht Metzger, der grauhaarige Schwabe, der legendäre Moderator vom Rockpalast, jener Kult-TV-Sendung der 1970er und 80er Jahre, die damals weltbekannte Bands und Musiker live in der Essener Krugerhalle präsentierte. Metzger hat sie alle angesagt, wie nur er es konnte.
Jetzt kommt's, Achtung! Ladies and Gentlemen, German Television proudly presents live as our guest in Rockpalast. Liebe Freunde, heute bei uns zu Gast, live im Rockpalast, Joan Armatrading!
Es trieb ihn immer wieder auf die Bühne. Ob auf die der Krugerhalle oder danach jahrzehntelang auf die Theaterbühnen, die Albrecht Metzger nicht zuletzt mit einer Truppe namens Schwabenoffensive bespielte, um seinen konservativen Stammesgenossen mit jeder Menge Humor den Spiegel vorzuhalten. Das klappte eine Zeit lang ziemlich gut.
Also, wer sagt denn, dass wir Schwaber nicht lebenslustig sind? Wer sagt denn, dass wir keine Gefühle haben? Natürlich haben wir Gefühle. Und was für welche? Schwäbische halt.
Jetzt sitzt der 73-jährige Albrecht auf dem Küchenstuhl. Wir reden über die wilden Jahre, das kreative Ungestüm, über all die verrückten Ideen und Projekte und auch darüber, dass Aufbrüche und Provokationen letztlich ihren Preis haben.
Ende der 60er Jahre, dieses ganze linke Spektrum und die neuen Gedanken und so. Und da hat Geld gar keine Rolle gespielt. Das war sowas von bäh. Und es gab vielleicht einen in deiner Bekanntschaft, der heimlich bisschen was auf die Seite gelegt hat. Also ich komme aus Schwaben, da steht es zu vermuten, ja, dass da einer dabei war, der schon mal vorgesorgt hat. Aber ansonsten fuck off. Ja. Also das hat nun wirklich keinen interessiert.
Kein Rebell dachte im Taumel des Aufbruchs an die Rente. Was sich auch in den folgenden Jahren nicht änderte.
Dann habe ich Ende der 80er Jahre die Schwabenoffensive erfunden. Und wir haben von Anfang an gut verdient. Ja? Obwohl da gab es keine Abgabe von der Arbeitgeberseite, weil wir keine Angestellten hatten, weil da war jeder war dann selbstständig. Und die Schwabenoffensive, die war so auf der Höhe der Zeit in den 90er Jahren, dass es ein Selbstläufer war. Und ich war so verwöhnt, dass das Telefon klingelt und wollt ihr nicht bei uns spielen, dass ich nicht gemerkt habe, dass das Telefon nicht mehr so oft klingelt. Und wir sind langsam aus dem öffentlichen Bewusstsein raus und insofern war die Nachfrage nicht mehr da und ich habe das viel zu spät bemerkt.
Albrecht Metzger ist plötzlich hochverschuldet und muss Insolvenz anmelden.
Da ist alles über mich eingestürzt, es war einfach aussichtslos. Und dann sage ich mir, so scheiße, jetzt gibst du auf. Ich habe innerhalb von 3 Tagen die ganze Insolvenzgeschichte geregelt gehabt. Habe allen Leuten Bescheid gesagt, ich habe dann klaren Tisch gemacht.
Noch ein paar Solo-Auftritte, das war's dann. Aktuell überweist ihm die Deutsche Rentenversicherung monatlich 900 Euro. Hinzu kommen immer wieder mal Einkünfte aus einem Job als Stadtführer.
Die Rente, die ich heute bekomme, das hat der brave Süddeutsche Rundfunk angeleiert, ja, und der brave WDR. Sonst würde ich heute nackt und bloß dastehen und hätte überhaupt gar nichts. Also ich hätte nicht das Glück gehabt, öffentlich-rechtlich zu arbeiten oder bei einem ordentlichen, etablierten Arbeitgeber, dann wäre ich auf dem Nullpunkt, hätte gar nichts.
Verantwortung für Ihre Unterhaltung übertragen haben, bedeutet uns ungeheuer viel. Emotion.
Die Münchner Schauspielerin und Regisseurin Gesche Piening. Vom Zauber der Nachfrage spricht sie auf der Bühne. Vom vermeintlichen Glück der Künstler, für die eigene Sache brennen zu dürfen.
Deshalb versuche ich, mir diese stark ökonomisch geprägte Welt poetischer zu gestalten.
Die meisten Künstler sind den Zwängen einer schlecht finanzierten Kultur ausgeliefert, haben keine Lobby, leben nach dem Motto »Brenne und sei dankbar«. So der Titel einer kleinen Wanderausstellung, die Gesche Piening im Jahre 2012 mit dem Medienkünstler Ralf Drechsel erstellt hat, um mit 12 Plakaten auf die dauerhaft prekäre Lage von Kunst- und Kulturschaffenden aufmerksam zu machen. Die Ausstellung verschaffte dem Thema in den Medien zumindest kurzfristig Aufmerksamkeit. Es gab jede Menge Kommentare.
Die besten Plakate sind die plakativsten. Zum Beispiel jenes, das eine Theaterbühne mit Blick auf den leeren Zuschauerraum zeigt. Mit einem schwarzen Edding hat jemand eine Zahl auf das Bild geschrieben. 427,50. Es handelt sich um die durchschnittliche Rentenerwartung aller freien Tanz- und Theaterschaffenden nach 45 anrechnungsfähigen Versicherungsjahren.
Die schlechte Honorierung selbstständiger Tätigkeit ist ein Massenphänomen. Lehrkräfte, Journalisten, Grafiker, Übersetzer. Vor allem in den wachsenden Kreativberufen klagen Selbstständige über Dumping bei den Honoraren.
85% der Künstler unterstützen ihre Engagements mit Eigenmitteln und verzichten dabei auf angemessene Entlohnung. Muss man erwähnen, dass jemand, der so schlecht für sich sorgt, auch Schwierigkeiten hat, eine Familie zu gründen? 2/3 der Freiberufler haben keine Kinder. Etwa doppelt so viel wie in der übrigen Bevölkerung. Die meisten geben dafür zuerst finanzielle Gründe an.
Auf dem Weg zu Gerd Seyfried. Der Karikaturist, Comiczeichner und Schriftsteller ist inzwischen 70 Jahre alt. Er wohnt aktuell im 2. Stock eines Berliner Altbaus. Wir kennen uns. Und ich bezweifle, ob der alte Anarchist, der so viele politisch Bewegte inspirierte, für sein verrücktes Leben jemals einen Plan hatte, in dem es um langfristige finanzielle Sicherheit ging.
Nee. Nie im Leben. Bei mir hat sich alles durch Zufall entwickelt und ich bin sehr zufrieden damit. Also ich habe nie groß geplant. Es gibt einen alten Wunschtraum, den ich jetzt mal langsam aufgebe, dass es Hubschrauber fliegen lernt. Oder LKW-Fahrer in Australien werden.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja, aber das sind so Wunschträume, aber das ist so, wie man als Kind Lokomotivführer werden will. Hm. Ich wollte nie König von Kreuzberg oder sonst wo werden.
König von Deutschland vielleicht sogar.
Na, voll Teufel.
Wir basteln uns eine neue Gesellschaft. Der Sozialismus-Schnellbaubogen. Garantiert kein Risiko. Zum selber anmalen.
Seine Zeichnungen und Texte sprechen für ihn. Gerd Seyfried ist kein Mann der großen Gesten. Er tritt nicht auf. Er ist präsent. Sehr aufmerksam, kann beißend kritisieren und er lacht gern. Oder er schmunzelt. Wenn wir uns erinnern, dass er sie alle hochgenommen hat. Die autoritären Rechten und die ideologischen Betonköpfe der Linken.
Muss er rangehen?
Geh mal kurz
ran. Ich mach kurz Pause. Ja.
Das Beste, was ich sagen kann, ist, dass ich mich einfach immer treiben hab lassen. Das Schreiben ist Zufall, das Zeichnen ist Zufall, meine Reisen sind Zufall. Vor allem deswegen, weil ich es immer nie leisten kann. Und das Goethe-Institut hat mich oft eingeladen. Dafür bin ich dankbar. Da bin ich ein bisschen in der Welt rumgekommen. So eine Geschichte.
Seyfrieds Comics und Karikaturen kommen oft genug provozierend daher. Keine rebellische Schüler- oder Szenezeitschrift kam ohne seine Zeichnungen aus. Für den Abdruck verlangte der gelernte Anarchist keine Lizenzgebühren, was ihn, trotz mancher Flaute in der Kasse, bis heute nicht reut, weil derlei Gebühren nur die ungestüme Verbreitung seines Werks behindert hätten. Die Logik des Kapitalismus ist nicht sein Ding.
Ich habe in der Uni Scheine gemacht in Soziologie und Psychologie. Und da hatte ich noch Werbeagenturjobs, aber dieses Psychologiestudium, das hat mich dazu gebracht, dass ich mich fragte, was machst du da für Scheiße, den Leuten Scheiße verkaufen mit Lügen und allem Möglichen. Und habe die Werbeagentur mitten in einem Auftrag sitzen lassen, was ihr das Genick gebrochen hat. Ja, ich bin auch ein Kaputtmacher.
Der Grafiker Gerd Seyfried, der zur Ikone wurde, hat jahrelang immer mal wieder mit wenig Erfolg versucht, sich wenigstens geringfügig über die Künstlersozialkasse zu versichern. So kam am Schluss eine Rente zustande, die aktuell unter 300 Euro liegt. Der 70-Jährige arbeitet also fleißig weiter. Er hat einen neuen Comic gezeichnet. Und wenn es finanziell allzu eng wird, nimmt er Aufträge an. Gestaltet zur Not auch ein Wahlplakat.
Arbeiten, solange geht. An was anderes denke ich gar nicht. Wenn es nicht mehr geht, dann hat das Leben keinen Sinn mehr. So sehe ich das. Aber gut, also im Moment bin ich arbeitsfähig und habe andere Sachen im Kopf. Also ich denke einfach nicht dran. Nee. Das Leben nicht vergällen.
Und lacht schon wieder. Bloß nicht heulen. Auch wenn der alte Seyfried neulich aus seiner großen Wohnung ausziehen musste, um eine wesentlich kleinere, preisgünstigere zu beziehen. Arbeitstisch, Leuchttisch, Computer, Zeichenmaterial, Skizzenblock, alles steht schon wieder bereit. In der neuen Wohnung gibt es für Seyfried im Grunde letztlich auch nur jene wesentlichen Fragen, die sich schon der Schriftsteller Douglas Adams stellte.
In den drei großen Fragen der Menschheit. Wer bin ich? Welches Jahr haben wir heute? Wo sind meine Unterhosen? Aber das ist Douglas Adams.
Einsteigen bitte.
Ja, pass auf. Lass uns noch mal telefonieren, weil ich bin gerade im Gespräch.
Das Telefonat dauert noch ein wenig. Ich habe Zeit. Also abwarten. Dann Tee trinken.
Ja, Herr Behrensen, fangen wir doch mal mit dem Tee an, okay?
Ja.
Ich habe einen Earl Grey gemacht. Ist das in Ihrem Sinne?
Ja, ich glaube, Sie haben gar keinen anderen, oder?
Das ist eine Frechheit.
Okay. Nein, unbedingt.
Also ich schenke mal einen Schluck ein.
Das ist eine wunderbare, schöne, alte Berliner Wohnung. Ja. Aber die halten Sie auch nicht allein. Sondern ich denke, da wird man auch einen Untermieter brauchen, oder nicht?
Ja, und ich mache das so, dass ich Studenten nehme. Und das klappt bis jetzt noch ganz gut. Ich mache mir darüber jetzt keine Gedanken. Da wird ein anderer Weg auch kommen. Und wenn dann ein Pfleger für mich da einzieht.
Maria Herrlich ist eine kreative Frau, strahlt Charme und Witz aus, bietet einen hervorragenden Earl Grey an und ist, wie sie es sagt, Allround-Grafikerin. Doch am liebsten entwirft sie, dafür ist sie seit langem bekannt, Buchcover für Verlage wie Bastei, Ullstein oder Argon. Illustriert aber auch eigene Bücher, setzt ihre Fantasien um. Und schreckt dabei, erzählt sie begeistert, nicht einmal vor der Frage zurück, was Nixon eigentlich drunter tragen.
Mein letztes Buch, was ich gemacht habe, um das einfach mal zu sagen, das ist so bescheuert, ist das Nixon-Dessous-Buch. Und ich meine, wer lässt sich schon so einen Schwachsinn einfallen, ne? Und das ist natürlich etwas, was man entweder sehr mag oder eben gar nicht. Also ich mache meistens Dinge, die es noch nicht gibt.
Ja.
Wie heißt Ihre Sendung nochmal?
Brenne, ja. Und sei dankbar.
Ja, und ich brenne. Das tue ich wirklich. Ich brenne dann für diese Sachen. Ich bin dann auch Feuer und Flamme und mache nichts anderes. Gehe ins Bett, habe ein Skizzenbuch, male eine Nixe, schicke die am nächsten Morgen meiner Freundin Tanja Langer und die sagt, wir müssen ein Buch daraus machen. Ja, so läuft's, ne?
Mit solchen Projekten bringt sie zwar ihren Eigensinn in die Welt, doch die Auflagen sind natürlich, wie sie es selbst sagt, winzig. Folgerichtig legt sich bei der Frage nach der Altersvorsorge ihre Stirn in Falten.
Erstens mal habe ich, arrogant wie ich war, habe ich gesagt, ich werde sowieso nicht älter als 40. Damit fing das Ganze schon mal an. Also was sollte ich mir über diese Sachen Gedanken machen? Ne? Weil der frühe Tod hätte sowieso alles erledigt. Wie Sie sehen, ich bin jetzt schon 23 Jahre älter als 40 und merke so langsam, naja, wie 35 fühle ich mich auch nicht mehr. Das
heißt, Sie haben hemmungslos überzogen.
Ja, ich habe hemmungslos überzogen, das kann man so sagen.
Dabei lief es im Tagesgeschäft zunächst gar nicht so schlecht für die Grafikerin Maria Herrlich. Sie hatte ihre Aufträge. Doch dann starb ihr Mann, viel zu früh. Und alles wurde anders. Als sie davon erzählt, ist noch einmal der immense Verlust spürbar.
Ich musste mein Atelier aufgeben. Meine Tochter war 12, als mein Mann verstarb. Insofern bin ich dann wieder hier in die Wohnung gezogen. Ja, und dann musste ich halt alles machen. Und das war schon sehr anstrengend. Das kann ich nicht anders sagen. Auch mit diesen Aufträgen, es wurde immer weniger. Da habe ich gedacht, das sind halt mal so ein paar schlechte Monate, dann wurden es so Jahre. Also ich war mir auch nicht zu schade, für Leute zu kochen zu Hause. Ich war mir nicht zu schade, ein Buffet auszuliefern. Ich habe mir Bücher einfallen lassen, wo ich immer ein kleines Geld verdient habe. Es war nie großartig. Also ich hinterlasse Bücher und vielleicht werden sie irgendwann mal gekauft.
Kleines Geld verdienen, zum Beispiel kleine, hübsch gestaltete Rezeptbücher verkaufen, wo auch immer. Dann reicht es wieder für die eine oder andere Tasse Kaffee, sagt sie.
Elke, ich bin immer noch im Gespräch, aber was kann ich für dich tun?
Kreative im Alter, die ihren Traum nicht verlieren wollen, werden in ihrem Alltag zunehmend bescheiden.
Ich versuche immer, auch wenn es mir gut geht, mich darin zu stärken, einen positiven Glauben zu haben und nicht alles negativ zu sehen. Denn sobald ich anfange, in diese Ecke zu kommen, alles negativ zu sehen, dann geht's mir so schlecht wie keinem anderen, habe ich zumindest dann das Gefühl. Und das ist der falsche Weg, wie ich finde. Also ich möchte gerne meine Hoffnung haben, ich möchte gerne Perspektiven haben, ich möchte gerne so lange arbeiten, bis ich halt das Gras von unten sehe. Ja, anders geht's sowieso nicht.
Arbeiten, bis ich das Gras von unten sehe. Das genau ist der hilflose Satz, den ich überall in meinen Gesprächen zum Thema höre. Eine andere Perspektive ist für die meisten Kreativen schlichtweg nicht finanzierbar. Maria Herrlich steht auf und holt zur finalen Aufmunterung eines der Bücher, die sie im Augenblick begeistern. Alice Wunderlich, der Titel. Kinder kommentieren die von Christina Pohl neu illustrierte Geschichte der Alice im Wunderland auf ihre ganz eigene Art.
Zum Beispiel hier: Neugier ist, wenn man das ganze Staunen nicht mehr aushält. Ne? Aber es gibt noch so einen wunderschönen Text. Alice muss so lange heulen, bis die Traurigkeit weg ist. Ah, das ist mein Lieblingstext. Passt ja auch auf uns. Langweilige Wörter schaffen es nicht bis in die Ohren. Ist das nicht wunderbar?
Ganz wunderbar. Wieder ein Altbau. Kein Fahrstuhl. Steile Treppen.
Es ist einfach absehbar, dass wir natürlich hier nicht mehr leichten Fußes in den fünften Stock rennen können und da versuchen, etwas anderes zu finden und auch etwas ruhigeres und wahrscheinlich uns aus der Stadt wegbewegen, zumal das hier jetzt auch immer teurer wird und dann die Wohnkosten doch eine ziemliche Belastung sind.
Georg Baltissen. Obwohl der 67-jährige zeitlebens Journalist war und ein profunder Kenner des Nahen Ostens, gehört auch dieser ziemlich elegante, weißhaarige Herr zu denen, die in ihren Berufsjahren nicht viel Geld verdient haben. Baltissen hat sich bereits in den 1980er Jahren im wöchentlichen Bulletin der Bonner Informationsstelle Palästina für die faire Berichterstattung über die Lage der Palästinenser engagiert, arbeitete als freier Journalist, frei aus Überzeugung.
Was ist das für ein Geist, für ein Freigeist, der hat gesagt, ich will nirgendwo angestellt werden, ich will frei arbeiten. Das ist doch eine Haltung zur Welt, oder?
Das ist eine Haltung, die primär darauf fußt, dass man sich von anderen nichts sagen lassen will, wie man sich zu verhalten hat, wie man sein soll, schreiben soll oder sonst irgendwas. Das ist auch der Kern meiner Überzeugung. Und das führt natürlich dann, sobald man fest angestellt ist, auch zu entsprechenden Konflikten in der Gemeinschaft oder in dem Umfeld, in dem man sich dann bewegt.
Die ersten Gedanken an die nötige Altersversorgung kamen Baltissen erst in reiferen Jahren, sagt der ehemalige Redakteur der Tageszeitung Taz.
Anfang der 90er Jahre, als ich bei der Informationsstelle Palästina aufgehört habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was mache ich denn jetzt, wo ich schon über 40 bin, wenn ich ins Rentenalter komme. Und als freier Journalist bin ich dann in die Künstlersozialkasse gegangen und habe dadurch die erste Absicherung gehabt. Da habe ich natürlich auch, weil ich als freier Journalist dann auch gearbeitet habe, natürlich nicht viel eingezahlt und entsprechend wenig rausgekommen.
Nach Auskunft der Künstlersozialkasse verdient ein freier Mitarbeiter im Medienbereich Wort durchschnittlich rund 20.000 Euro im Jahr. Monatlich nicht einmal 1.700 Euro vor Steuern. Unten auf der Straße tobt das Leben. Touristen ziehen in Scharen vorbei. Der Verkehr staut sich wieder mal. Die Cafés sind voll besetzt. Derweil wächst allüberall das Prekariat der Engagierten, die einst dafür sorgten, dass die politische Berichterstattung, genau wie die Kunst, vielstimmig, kritisch und qualifiziert war. Georg Baltissen zuckt die Schultern.
Ich habe dann eigentlich erst angefangen, seitdem es diese Übersichten gibt, die die Rentenkasse verschickt, zu begreifen, dass es doch ziemlich wenig ist, was da rauskommt, wenn es mal so weit ist. Und von daher habe ich dann auch dieser Festanstellung bei der Taz zugestimmt. Dann hast du schon ein bisschen Geld, wenn du in Rente gehst.
Auf zur Küche. Für einen zweiten Kaffee reicht das Geld noch. Baltissen lacht. Ein junges Lachen. Mit ganz viel blitzender Neugier in den Augen. Manche werden nie alt.
Ich habe immer gedacht, wenn ich so alt bin, dass ich in die Rente komme, dann gibt es eine Grundversorgung für alle. Was ich dann tatsächlich gekriegt habe, das sind jetzt 450 und die sind auch nur zustande gekommen, weil ich halt in den letzten 17 Jahren festangestellt war bei der Taz. Ich komme jetzt damit rund, weil ich einfach auch ein bisschen geerbt habe. Ab und zu schreibe ich was, aber mein Hauptnebeneinkunft neben der Rente sind halt die Reisen und die Reiseleitungen, die ich mache.
Die selbstverwaltete Tageszeitung, ein Unikat in der Medienbranche, war schon immer dafür bekannt, dass sie ihren Mitarbeitern nur wenig Gehalt zahlen kann. Entsprechend gering die Rente. Mit dem kleinen Erbe und dem Honorar für die Reisen in Palästina ist zumindest mal ein Puffer geschaffen. Aber ein Erbe braucht sich auf. Und irgendwann wird Baltissen nichts mehr dazu verdienen können.
Das ist in unserer Überlegung so eingepreist, dass wir auf Dauer auch mit weniger auskommen können und auskommen werden.
Noch ist es nicht so weit. Ich trinke meinen Kaffee aus, packe ein und dann muss ich die verdammten 5 Stockwerke wieder runter. Ein Fahrstuhl wäre wirklich nicht schlecht.
Jetzt kommen wir zu einer ganz ernsten Sache. Also, es tut mir unendlich leid, dass ich meine Bildung aus dem Fernsehen beziehe, die letzten 5 Jahre. Ja, letzten 10 Jahre. Wenn ich mal ins Theater gehe, da haut's mich jedes Mal um. Oder Rockkonzerte, Live-Konzerte, das kann man sich ja schon gar nicht leisten.
Albrecht Metzger hat recht. Es geht wirklich um eine sehr ernste Sache. Um die Würde und die Anerkennung der Kreativen und ihres Engagements. Sie und viele andere waren es, die die deutsche Kultur nach dem Krieg mit ihrem Mut und Ideenreichtum inspiriert und demokratisiert haben. Doch die Altersarmut dieser Kreativen wird zunehmend Realität.
Ich habe neulich mal ein Zitat gehört von einem sehr Reichen, der hat gesagt, ich kann machen, was ich will, es wird immer mehr. Das liegt in der Natur der Sache. Also wenn man dann wirtschaftet, aber wir kommen ja gar nicht in den Bereich, wo man wirtschaften kann. Das ist ja kein Wirtschaften, wenn ich von meinem letzten Geld hier mir einen Sprudel kaufe. Ja. Das ist ja nur gerade mal so. Oder kufriert, das ist ja eigentlich die Blöße bedecken. Ja, oder dass man ordentlich angezogen ist oder so, damit man teilnehmen kann hier am öffentlichen Leben.
Albrecht Metzger analysiert seine Lage schonungslos. Irgendwie wirkt der schwäbische Mann so aufgeräumt wie seine Plattensammlung, die stolz in den Regalen auf den Zugriff ihres Meisters wartet, wenn der mal wieder für das Berliner Radioprojekt 88.4 seine Musiksendung Lost and Found and Lost Again plant. Für diese kleine Sendung, einmal im Monat, für die brennt er noch. Und dankbar ist er auch. Thank you for the music.
Hello in there, here is it.
Zum Schluss legt der alte Metzger noch einmal auf. Bette Midler. Sie singt von alten Menschen, die von der Gesellschaft vergessen wurden.
Ja, und so geht es dann weiter. Also der Refrain läuft dann darauf hinaus, dass man, wenn man dran vorbeiläuft auf der Straße und die beiden da sitzen sieht auf ihrer Veranda, dann sollte man ein bisschen rüber gucken und sagen, hello in there.
Hello in there. Hello.
Brenne und sei dankbar. Konsequenzen eines kreativen Lebens im Rentenalter von Detlef Behrendtzen. Heute Abend laden wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder dazu ein, bei uns in der Sendung anzurufen und von Ihren Erfahrungen zu erzählen. Wenn es bei Ihnen noch bis zur Rente dauert, machen Sie sich jetzt schon Gedanken darüber. Und wenn Sie bereits in Rente sind, wie haben Sie sich eingeschränkt? Was tut Not, damit alle im Alter gut leben können? Unser Gast ist der Sozialwissenschaftler Stefan Sell. Rufen Sie uns ab 19 Uhr an unter 07221 2000 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an tandem@swr.de.